Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Heute geht es um Wunderzeichen, Apostelgeschichte 3. Und ich kann es ja, die meisten wissen es, wir haben ja ein Kind bekommen, vor 6 Wochen, am Dienstag sind 6 Wochen. Und ich habe in dieser Zeit, in den letzten 6 Wochen, sehr oft das Wort Wunder gehört. Das kann man sich vorstellen, es geht einem manchmal selber ja über die Lippen, so wenn man ein ganz frisch geborenes Kind sieht, hört man irgendwie, ja, was ein Wunder. Und selbst von Menschen, die jetzt gar nicht religiös sind oder überhaupt nicht an Jesus glauben, sagen die, och, ein Wunder der Natur oder ein kleines Wunderchen oder so. Und irgendwie ist das Thema ja auf der einen Seite so ganz betrachtet in unserer Gesellschaft als so wissenschaftliches Thema, was so sehr irgendwie groß gemacht wird. Viel Literatur gibt's darüber, dicke Wälzer. Sind Wunder überhaupt plausibel? Kann man daran glauben oder nicht? Und auf der anderen Seite merkt man, wenn man ein Kind bekommt, dass das Thema Wunder sowas Alltägliches ist. Und jeder irgendwie denkt, naja, das ist ja ein kleines Wunder. Ich finde es eigentlich ganz toll, weil wir Wunder natürlich ganz oft in diese übernatürliche oder in diese Art von hineinlegen. Es passiert etwas, was gegen die Naturgesetze steht. So wird es ja oft den Christen vorgeworfen. Heute machen wir nicht das Thema auf Naturgesetz, ja, nein, sondern vielmehr die Frage, was will Gott eigentlich damit bezwecken? Weil der Kirchenvater Augustinus hat es auch schon so geprägt, ganz am Anfang in der Kirchengeschichte, dass Wunder sind nicht nur diese ganz besonderen Ereignisse, die wir auch uns gleich anschauen werden, eines davon, sondern auch vielmehr diese alltäglichen Dinge, dass ein Schöpfergott die Dinge am Laufen hält, dass ein Schöpfergott mein Leben erhält, dass ein Schöpfergott eben ein Kind schenkt, einen Arbeitsplatz und so weiter. Das sind alles Wunder. Ich habe meine Predigt in 3 einfachen Schritten aufgeteilt, damit man es gut folgen kann. Warum Wunder? Was ist also der Zweck? Was möchte Gott damit bezwecken? Welche Haltung sollen wir Menschen dabei haben? Also auch, welche Rolle spielen wir Menschen? Und als drittes, wie reagieren wir auf Wunder, wenn welche geschehen oder wenn wir welche erleben? Oder wie es berichtet wurde, wenn im Hauskreis mal erzählt wird, da passieren Wunder in meinem Leben, da sind Dinge passiert, wir konnten das uns gegenseitig berichten. Was ist dann die richtige Reaktion? Ich lese uns mal den Abschnitt vor aus Apostelgeschichte 3. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die 9. Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die Schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln. Der Mann sah Petrus und Johannes, als sie gerade in den Tempel gehen wollten, und er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an, und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte sah zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazaräer, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Sie erkannten ihm den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Eine wirklich wundersame Geschichte. Petrus und Johannes unterwegs am Tempel und es passiert etwas Außergewöhnliches. Sie erleben ein Wunder. Und ich habe hier gleich einen Vers auf die Folie mitgelegt, weil direkt nach diesem Wunder fängt Petrus an zu predigen. Es ist so, dass er in diesem Tempel herumläuft, dieser Gelähmte, ehemals Gelähmte, jetzt ist er gesund geworden und dann geht er in den Tempel hinein und springt umher und das ist ja wirklich auch, man kann sich das ja so auch bildhaft vorstellen, das ist ja irgendwas Komisches, ja auch einmal der wahnsinnige Typ, der da hüpft rum und springt rum, das ist ja was Außergewöhnliches. Selbst wenn es jetzt in anderen Kulturen ist als in Deutschland wäre es vielleicht noch krasser, weil man ja so gesetzt ist, ja. Aber damals war es natürlich auch ein Ding. Und Petrus nutzt dann die Gelegenheit und sagt, ich predige jetzt. Diese Aufmerksamkeit, die nutze ich, oder ich spreche die Leute drauf an, was ist da eigentlich passiert. Die Leute staunen ja und sind entsetzt, so wie es dann auch im Text heißt. Und dann zielt er darauf ab und sagt, was soll eigentlich hier bezweckt werden? Und er sagt, dieses Wunder, durch das Wunder hat Gott die Herrlichkeit seines Dieners Jesus sichtbar gemacht. Und wenn man jetzt reingeht in eine quasi Predigtanalyse und die Predigt anschaut, die direkt nach dieser Wundergeschichte passiert ist, dann muss man sagen, Petrus nennt das hier direkt, also unser Text geht bis Vers 10 und dann kommt es direkt am Anfang, da geht Petrus nochmal auf das Wunder ein und sagt dieser Gemeinde oder diesem ganzen Volk, was vor ihm steht, schaut mal, da ist dieses Wunder passiert und das ist passiert, damit eben gezeigt wird, wer Jesus ist. Und er geht dann innerhalb der ersten Minuten seiner Predigt sozusagen weg von diesem Wunder und berichtet dann viel mehr von dem, was dann Jesus wirklich getan hat und was Jesus ausmacht. Er verwendet also dieses Wunder eigentlich nur als kleines Hinweiszeichen, als Brücke für eine Verkündigung und legt es dann beiseite. So würde ich das in der Predigtanalyse von ihm jetzt wahrnehmen und sage, okay, die kommt dann auch nicht mehr vor, das Wunder. Das ist nur so der Anfang, eine gute Einleitung, ein guter Start, dass alle Leute denken, wow, und dann geht die Predigt los. Und genau so ist das eben, dass wir auch in der Apostelgeschichte immer wieder merken, dass Wunder immer ein Zeichen dafür sind oder eine Tat dafür ist, dass danach etwas anderes passiert, etwas Größeres. Dass danach eine Predigt kommt oder auch eine Botschaft vermittelt wird, die auf was ganz anderes hinzeigt, auf Jesus selber. Und so gibt es in der Apostelgeschichte diesen Begriff Wunder und Zeichen. Da heißt es immer wieder, die Apostel taten Wunder und Zeichen oder auch manchmal umgekehrt. Da passierten Zeichen und Wunder im Namen der Apostel und die Apostel waren happy und fröhlich und alle anderen Menschen natürlich auch, weil sowas passiert. Und jetzt könnte man denken, es passieren zwei Dinge, aber so ist es nicht. Gestern waren wir auf einer Hochzeit und da hieß es dann auch in der Predigt oder in einem Text vor allem, sie wurden ein Herz und eine Seele. Ist auch biblisch. Und man meint ja mit diesen zwei verschiedenen Dingen, Herz und Seele, nicht zwei verschiedene Sachen, sondern man meint eine Sache. Man meint eine Vereinigung, ein Ineinandersein, ja. Und so ist es hier auch. Mit Wunder und Zeichen werden nicht zwei Dinge gemeint, sondern eine Sache. Es gibt quasi Wunderzeichen. Es gibt ein Wunder und dieses Wunder hat zum Zweck, dass wir hingelenkt werden auf etwas anderes. Ich kann euch das mal illustrieren. Ich habe hier ein Plakat dabei. Ups. Und wenn wir ein Zeichen haben, ein, sag ich mal, Schild oder ein Zeichen, was wir irgendwo sehen, wir machen das mal hierhin, man sieht jetzt noch nichts. Und ihr kennt alle wahrscheinlich diese zwei Buchstaben. Wer hinten sitzt, ist schwierig zu lesen, extra dünn geschrieben. Ja. Vorteil an die Gemeinden online, die können jetzt den Zoom nutzen von dem Video. Und hier steht WC. Und es ist ja so, manchmal hat man so die Sehnsucht nach diesem WC. Ja. Ich denke, alle kennen das. Und es ist ja letztlich erstmal ein Symbol, wenn ich jetzt hier auf die Toilette gehen müsste, aufs WC, dann gehe ich ja hin und suche dieses Schild, wenn ich in den öffentlichen Räumen bin, und dann finde ich dieses Schild. Was macht man dann? Sagt man dann eben, jawohl, ich habe es gefunden, ich bleibe hier stehen und freue mich darüber, dass ich das Symbol gefunden habe. Ich glaube, da passiert ein Unfall relativ bald und ist für alle nicht so schön. Ja. Nein, es ist ja so, dass dieses Symbol letztlich ja nur dafür da ist, mir zu zeigen, dass ich eintreten soll oder weitergehen soll oder die richtige Richtung habe und eben folge. Und ich verstehe genau so das Thema Wunder. Das Wunder sind eben diese Zeichen. Ein Zeichen, wenn ich in meinem Leben an Wunder komme, wenn mir Gott einen Arbeitsplatz schenkt, wenn mir Gott eine Familie schenkt, wenn mir Gott eine Heilung schenkt und viele andere Dinge auch, dann ist das erstmal zum Staunen. Ich habe es gefunden. Ja, da ist was. Aber ich werde weitergeführt. Und so soll das verstanden werden. Ich werde weitergeführt an diesem Wunder vorbei. Petrus in seiner Predigt führt das natürlich aus. Ich fasse das so zusammen, wie er es auch geschrieben hat. Gott wird euch den Christus schicken, den er euch zum Retter bestimmt hat, Jesus. Das ist sozusagen, wo wir hingeführt werden. Wenn wir an ein Wunder kommen, werden wir zum Retter, zu Christus selber hingeführt. Das Wunder ist sozusagen nicht der letzte Punkt, an dem wir ankommen, dass wir sagen, das Wunder stürzt ab oder bleibt eben stehen. Wir bleiben an dem Wunder nicht stehen, sondern wir werden weitergeführt zum Retter. Für Petrus war das ganz essentiell zu sagen, es ist ein Wunder, ja, da ist was passiert, aber eigentlich geht's um diesen Retter. Ihr müsst diesen Retter kennenlernen. Ihr müsst den Retter kennenlernen, der diese Welt mit Gott versöhnt hat, der die Menschen mit Gott versöhnt hat. Das ist das eigentliche Ziel, um das es geht. Es geht nicht im Kern nur um dieses Wunder. Also heißt es eben, Wunder sagen uns eigentlich aus, geh zum Retter. Sind ein Zeichen dafür, du sollst zum Retter gehen. Du sollst zu dem Jesus gehen, der für dich viel mehr vorbereitet hat als nur ein Wunder. Es gibt noch mehr als das. Bleib nicht bei dem Schild stehen. Weil Jesus sagt, das Größte im Leben ist, dass du bei mir bist. Das Größte im Leben, was man gewinnen kann, ist Christus selber. Der Retter, der uns herausnimmt. Ich will mal einen provokanten Theologen heranführen, Manfred Lütz in Köln, Psychologe und Theologe, der ist bekannt dafür, dass er immer so ein bisschen provokante Thesen auch hat und sagt es aber auch ganz schön, weil er in unserer Gesellschaft beobachtet, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Gesundheit, wir nehmen mal das Thema Gesundheit, sehr erhöht. Und er sagt dann eben, dass Gesundheit heutzutage sowas wie eine Ersatzreligion geworden ist, um unser eigenes Vakuum zu füllen. Um sozusagen, die Gesundheit ist so groß geworden in unserer Gesellschaft, dass wir immer nur noch nach Hauptsache gesund, Hauptsache quickschwidel, Hauptsache ein schönes, herrliches Leben und dann ist alles gut. Und ich glaube, da gibt es auch eine Gefahr für uns Christen, wenn wir sagen, wir haben ja einen Gott, der kann Wunder tun und wir glauben an Wunder, dass Wunder wirklich passieren. Dann gibt es auch die Gefahr für uns, wenn wir an Gott glauben, dass wir sagen, ja, wir haben ja hier diesen besseren Arzt, diese bessere Medizin, diesen Gott, der uns ja nochmal ein besseres Leben verschaffen kann. Und wir bleiben dann manchmal bei dem Wunder stehen. Wenn wir sagen, ja, Gott will doch, dass ich gesund werde, dann muss er jetzt auch ein Wunder tun. Dann besteht die Gefahr, dass wir sagen, wir wollen lieber das Wunder als den Retter. Ich will lieber das Wunder haben als Christus selber. Ich will lieber, dass jetzt das Wunder passiert, dass ich geheilt werde, gesund werde, dass ich die Probleme, das alles löst, was ich haben möchte. Und es ist mir wichtiger, als zu Christus zu gehen, bei Jesus zu sein. Diese Gefahr besteht. Und Petrus weist uns darauf hin und sagt, du sollst weitergehen. Du sollst weitergehen zu Christus selber, weil letztlich, und das ist wirklich keine Weisheit, die ich jetzt bringe, wenn man mal eine Krankheit hatte und gesund geworden ist, es wird, glaube ich, wieder eine kommen. Und irgendwie sterben wir dann doch auch wieder, oder es kommt irgendwann der Tod, wenn man auch wieder gesund geworden ist. Und wenn ich das große Problem in meiner Arbeit oder im Privatleben, in Konflikten der Familie, wenn der wundersam gelöst wurde von Gott, dann ist das zu staunen und zu danken. Aber es wird sich bestimmt wieder was auftun. Wo wir wieder sagen, ich brauche jetzt wieder das Wunder, ganz schnell. Und Gott, warum tust du nicht das Wunder, was ich doch brauche, was ich mir wünsche? Und wisst ihr, da kommt auch dann irgendwann die Enttäuschung über den Retter, wenn wir immer nur sagen, ich brauche jetzt als nächstes das Wunder und wenn er es mir nicht schenkt, dann ist er nicht mein Retter. Deswegen sagt Petrus doch, Leute, das Wunder, das zeigt zu dem Christus zum Retter und wir müssen hier ankommen. Ob mit oder ohne Wunder. Weil diese Sehnsucht, Vakuum, die bekommen wir beim Retter. Die bekommen wir beim Retter selber, der uns wirklich auffüllt. Egal, wo wir drin stecken. Das ist das Versprechen, was Petrus hier macht. Du bekommst einen Retter. Mit oder ohne Wunder. Und viel wichtiger ist dieser Retter selber. Darum ist diese Einladung, an Christus zu glauben und nicht an Wunder zu glauben. Petrus würde sagen, ich glaube nicht an Wunder. Ich glaube an Christus. Auch wenn Wunder existieren. Danke für das Halten hier. wenn wir uns jetzt anschauen, welche Haltung wir Menschen haben in dieser Situation, wenn Wunder passieren oder welche Rolle wir Menschen spielen, dann ist es ja, gibt uns dieser Text so eine ganz große Vorlage. Die Vorlage ist die, dass ja eine Sensation passiert in dem Tempel. Da geht etwas steil, da geht etwas viral, würden wir heute sagen. Ja, wenn die Leute Handys hätten, das würde viral gehen auf allen sozialen Medien. Weil es eine Sensation ist, was da passiert. So war es im Tempel selber, die Leute waren alle da und haben gemerkt, da passiert ein Wunder. Da ist Wunder passiert. Und man könnte meinen, dass da wurde etwas inszeniert, da wurde etwas jetzt hochgejubelt und wir könnten das ja nutzen und sagen, ja, da ist jetzt, das, warum machen wir das eigentlich nicht so, ja, dass wir, wenn wir Wunder haben, das dann ins Schaufenster stellen und nochmal zeigen, was hier eigentlich los und möglich ist bei uns. Gerade, weil wir ja dann manchmal auch das sehen, dass Petrus sagt, im Namen von Jesus Christus, ich kann beten und dann passiert was. Und es ist so, dass Petrus in seiner Predigt dann wieder schon das andeutet und ganz klar macht, ich mache dieses Wunder nicht. Wir haben ja allein schon diesen Satz in unserem Text, in unserer Stelle, im Namen von Jesus steh auf, sagt Petrus. Und er steht auf und er wird gesund. Da ist schon eine Ahnung dabei, okay, es geht um diesen Jesus. Er macht wahrscheinlich am Ende das Wunder. Aber man könnte auch meinen, es ist eine magische Formel. Ja? Also so, wenn ihr ein Wunder wollt, betet einfach diesen Satz und dann kriegt ihr es. Bisschen wie Hex bei Bibi Blocksberg. So läuft's nicht, wissen wir. Und Petrus bringt es dann nochmal auf den Punkt, wenn er sagt, der Glaube, den Jesus im Gelähmten bewirkt hat, machte ihn gesund. Und hier sind wir bei dem Punkt dass der Ausführung, dass Petrus das ausführt und sagt, es ist erstens Jesus, der im Gelähmten einen Glauben bewirkt hat. Und zweitens, die Gesundheit kam von Jesus, aus dem Glauben, den Jesus in ihm bewirkt hat. Letztlich heißt das, wir können keine Wunder tun. Petrus kann kein Wunder tun. Und gleichzeitig gibt es aber in der Bibel noch ganz viele andere Dinge, wo wir merken, wir werden aufgefordert, Wunder zu tun. Man könnte jetzt meinen, okay, dann hören wir einfach auf damit. Wir beten nicht mehr. Aber es kommen zwei Dinge zusammen in der Bibel und auch in unserer Geschichte. Erstens, wir können Wunder nicht tun, weil sie uns, wie bei Petrus beschrieben hat, das unverfügbar ist. Und zweitens, wir können Wunder tun, weil es einen Auftrag von Jesus gibt. Und ich habe bewusst mal diese Begrifflichkeiten gewählt und nicht gesagt, zweitens, wir können beten, dass ein Wunder passiert. Nein, wir können Wunder tun. Warum? Petrus in der Geschichte, er steht da und sagt dem Bettler, wenn wir das uns vorstellen in München, da sitzt ein Bettler am Boden und dann kommt Petrus daher oder jemand kommt daher und der Bettler sagt, ich bettelt. Normalerweise würden wir ein paar Groschen geben, vielleicht ein paar Euro. Und Petrus kommt daher und sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Es wäre wie, wenn ich sagen würde, ja, so ein 1.000 oder 10.000 Euro habe ich leider nicht dabei. Sorry, kann ich dir nichts geben. Und dann sagt er, ich habe aber noch mehr. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass Petrus will zeigen, ich habe noch viel, viel mehr. Reichtum kann dir nicht helfen. Das größte Glück, das größte, was du dir kaufen kannst, kann dir nicht helfen. Ich habe noch viel, viel mehr. Und dann kommt aber der Satz, Petrus sagt, was ich habe, gebe ich dir. Und deswegen schreibe ich hier, wir können Wunder tun. Petrus sagt von sich aus, ich habe das. Ich habe das, was ich dir geben kann. Das ist irgendwie ein Teil von ihm. Ich bin jemand, der kann dir Christus geben. Ich kann dir Christus weitergeben durch mein Gebet. Und diese Widersprüchlichkeit, die wir hier haben, du kannst keine Wunder tun und du kannst Wunder tun, die brauchen wir. Die ist wichtig für unseren Glauben und für unsere Haltung, wenn wir auf Wunder schauen. Weil nämlich beides bewahrt uns vor etwas. Also, dass wir Wunder nicht tun können, ist ganz klar, es liegt nicht in meiner Hand. Keiner kann daherkommen und sagen, komm zu mir, ich bin der Wunderheiler, ich mach das mal kurz. Keiner kann sagen, bei uns wirst du Wunder erleben. Keiner kann sagen, wenn wir beten, dann passiert was. Weil wir haben es nicht zur Verfügung. Wir können keinen Gemeindekult aufbringen, wir können keinen Menschenkult aufbringen, weil Wunderheiler auftreten, weil alles ist unverfügbar. Wenn Gott will, dass heute ein Wunder geschieht, dann wird er es tun. Aber es kann gut sein, dass wenn wir das wollen, dass er es nicht tut. und dass er uns stehen lässt. Und dass er sagt, komm erst zu Christus. Und über das Wunder reden wir vielleicht später. Wir haben nicht die Verfügbarkeit über Wunder. Wir sind völlig frei davon. Es ist Gottes Werk. Und gleichzeitig aber gibt es diesen Auftrag. Wir sollen auch dafür beten. Wir sollen auch wirklich die Nöte in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft angehen mit Gebet. Und wir sollen für Wunder beten. Wir sollen darum beten, dass Menschen gesund werden, dass Menschen einen Weg bekommen, wo sie gehen sollen von Gott her, dass Probleme gelöst werden. Wir sollen das tun. Und Petrus, das erleben wir ganz klar, wie seine Haltung ist in der Bibel. Ich habe mal nachgeschaut, in der Apostelgeschichte ist es so, dass Petrus ungefähr bei 4 Wundern aktiv beteiligt war durch sein Gebet. Und natürlich war er bei vielen anderen auch noch dabei. Also 4 Wunder, da sind Heilungsgeschichten passiert. Und dann noch bei anderen ist es, kennt man ja auch, dass er aus dem Gefängnis freigebrochen und andere Dinge. Ja? Also er hat viele, viele Wunder erlebt. Und wenn man dann seine Petrusbriefe liest und schaut, mit seine Predigten reinschaut, gerade in den Petrusbriefen, wie oft kommen die Wunder vor? Kein einziges Mal. Kein einziges Mal spricht Petrus über ein Wunder, das er selber durch sein Gebet ja miterlebt hat. Und das ist die Haltung, die Petrus verkörpert. Ich bin nur jemand, ich kann nur etwas tun, weil Christus etwas tut. Und trotzdem gebe ich alles und bete im Namen von Jesus, weil ich weiß, er kann es. Es ist Christus, der es kann, der Retter, der kann das. Aber ich kann nichts auf meine Kappe nehmen. Wunder sind kein Selbstzweck. Für sich genommen, wir machen einfach Wunder, damit sie schön passieren, für mich, für andere. Und ich setze sie ein. Nein, ich kann sie nicht einsetzen. Ich kann sie nicht verfügbar machen für mich, weil ich sonst Gott verfügbar machen würde für mich. Sonst könnte ich ja hier mit meinem Schalthebel sozusagen Gott mal ein bisschen dirigieren. Hier, da brauchst du ein Wunder, hier musst du ein Wunder machen. Ich regel das mal für dich. Ich bin hier mal kurz der Allmächtige, der im Zentrum der Macht sitzt und ihm Gott mal erklärt, wo eigentlich die Nöte sind und wie er das eigentlich machen müsste. Aber Gott ist unverfügbar. Er sagt, tu, der Auftrag ist, du hast es, so wie bei Petrus, es steckt in uns. Und gleichzeitig, es ist unverfügbar. Wir haben eben da die Aufforderung, Wundern auch in unserer Gemeinde wirklich zu erwarten. Und gleichzeitig aber haben wir auch die Aufforderung zu sagen, wenn ein Wunder passiert, und wir hören das immer wieder hier beim offenen Mikrofon, dass es ganz klar ist, wir schauen auf das Wunder, wir staunen, was Gott tut und erleben ein Wunder und freuen uns damit und gehen dann weiter und sagen, Jesus, das ist dein Werk. Es ist nicht unser Werk. Wir können damit nicht hausieren können. Wir können damit kein Hype auslösen und es nicht als Lockmittel oder für sonst etwas einsetzen. In der Tempelgeschichte können wir zum dritten kommen, welche Reaktion? Welche Reaktion ist für uns denn angepasst? Und da schauen wir mal auf den Bettler. Der Bettler, der ja gesund geworden ist, der springt umher und lobt Gott. Das ist so das Erste, was wir beobachten, dass wir merken, wenn ein Wunder passiert, ist hier bei dem Bettler sofort zu sehen, was Petrus sagt, Jesus hat in ihm das Wunder bewirkt, hat ihn verändert. Und für den Bettler war ganz klar, das Wunder kommt von Gott, vom Retter. Und dann sehen wir bei den Menschen, die umher sind im Tempel, da werden so 2 Begriffe verwendet, wie die beschrieben werden. Was die Reaktion von den Menschen ist, die dann den Bettler sehen und sie erkennen ja, das ist ja der da saß. Ne? Kenne ich ja, aber jetzt rennt er hier rum, der war doch gelähmt von Geburt an. Das ist ja eine Sensation. Und es ist was Positives, was hier passiert. Dieses Erstaunen, hier heißt es Verwunderung und Entsetzen. Die sind verwundert, also erstaunt und entsetzt. Jetzt habe ich da mal nachgeschaut, weil es fühlt sich ja so an, wie da ist was Großes passiert. Und tatsächlich steht da bei Entsetzen, ist ja irgendwie fast schon was Negatives bei uns. Da steht im Urtext Ekstasis, kennen wir von Ekstase. Ja, also man könnte sich fast schon vorstellen, die Menschen finden sich dann auf einmal im Delirium oder im Fiebertraum und freuen sich dann da irgendwie im Tempel umher. Aber ich musste nochmal nachschauen, um das natürlich zu prüfen, was ist damit gemeint? Was sagen die Ausleger, was ist eigentlich mit diesen beiden Begrifflichkeiten wirklich gemeint? Und Es ist so, dass da überhaupt nicht davon die Rede ist, dass es so eine, sage ich mal, überschwängliche, äußerliche Erschrecken ist oder Furcht. Also wenn ich jetzt erschreckt werde, dann, ich mache das manchmal natürlich mit meiner Tochter, wir erschrecken uns gegenseitig und dann schreckt man zurück und sagt, nein, körperlich. Und das ist natürlich ein Riesenerschrecken im körperlichen Sinne, das darf auch sein. Aber hier haben wir vielmehr das Erschrecken, dass Gott eingreift und die Menschen merken innerlich, innen drin sehen sie, hier passiert was ganz Großes. Hier passiert etwas, was nicht in diese Welt gehört oder was nicht zu dieser Welt vielleicht passt. Und was Übermenschliches passiert hier in meinem nahen Umfeld. Ich bin erschrocken davon, dass Gott eingreift. Damals war klar, Gott greift es. Wenn irgendwas eingreift in diese Welt, dann ist es Gott. Und so stellt es dann auch Petrus dar. Es greift Gott ein. Staunen, Entsetzen oder, ja, man kann es verschieden übersetzen, auch verwundert sein, dass Gott eingegriffen hat. Und das ist diese Reaktion, die wir bei Wundern haben dürfen. Ich sagte jetzt schon häufig, dass wir natürlich dann weiterschauen sollen. Nicht nur auf das Wunder schauen und erstaunt sein über das Wunder, sondern vielmehr zu sagen, ich bin erstaunt über Gott. Und das steckt da drin, dass die Menschen nicht erstaunt sind, weil etwas ganz Besonderes passiert ist, sondern weil sich Gott selber hier auf der Erde gezeigt hat in diesem einen Moment. Und die Menschen merken, ich bin gerade Gott begegnet. Ich habe gerade in meinem Leben Gott erlebt. Gott ist anwesend. Und das ist, was ein Wunder bewirkt. Ein Wunder erleben heißt, Gott ist anwesend. Es heißt, ich erlebe diesen Gott, der bei mir ist, der gerade da ist. Und das ist viel mehr als das Wunder selber. Das bringt zum Erstaunen, das bringt in Ehrfurcht, in Erschrecken, in Staunen. Ich bin bei Gott jetzt. Und ich glaube, wir können das immer wieder erleben, dass wir Gott in verschiedensten Situationen im Leben erleben und dann feststellen können, wie Gott versorgt oder wie Gott ein Wunder tut in meinem Leben. Ich will es mal an einem kleinen Beispiel machen. Ich selber habe das vor kurzem erlebt, dass ich habe banal einen Trockner mir kaufen wollen, weil mit zwei Kindern und keinem Wäschekeller oder sonst irgendwas wird die Wohnung voll mit Wäsche irgendwann. Und dann habe ich natürlich ein Premium-Modell rausgesucht, also irgendwas Bezahlbares. Und ich habe dann am Mittwochabend gesagt, ich kaufe mir jetzt am nächsten Tag den Drucker. Ich will mir in Ruhe den Trockner und will dann in Ruhe nochmal klären, wann Anlieferungszeit und bla und blub. Am Donnerstag früh, also eine Nacht geschlafen, am nächsten Morgen bekomme ich eine Signal-Nachricht, eine Messenger-Nachricht und es schreibt einer aus der Gemeinde, der David, schreibt mir ein paar wenige Worte, brauchst du einen Trockner? Ich muss das sagen, ich muss gestehen, ich habe davor ihm erzählt, dass ich da gerade irgendwo ein bisschen auf der Suche bin, nach ein paar Wochen her oder so und er schreibt mir, brauchst du einen Trockner? Und ich habe nur geantwortet, ja. Weil ich dachte, wenn Gott mich so versorgt, dann brauche ich auch nicht um die Rahmenbedingungen fragen. Das wird dann schon passen. Ja? Und so war es dann natürlich auch. Ich habe dann natürlich auch alles geklärt und den Trockner für ein paar Euro bekommen und gebraucht, aber Topmodell. Ja. Ich habe aber daraus gelernt. Für mich war das ein Wunder. Ein Wunder, dass Gott eingreift. Und das ist ja irgendwie auch fast schon so eine menschliche, fast natürliche Art und Weise, dass er Menschen gebraucht. Und trotzdem, ich habe das Wunder erlebt und war erstaunt und dachte, das ist Wahnsinn, da schreibt mir jemand eine Nachricht, jetzt, wo ich gerade bestellen will. Und dieses Wunder habe ich erlebt, natürlich, wow, aber viel mehr habe ich daraus gelernt und das habe ich mir selber mitgenommen. Ich sage, ich möchte daraus was lernen. Ich habe daraus gelernt, Gott versorgt mich. Gott versorgt mich. Und ich glaube, das ist genau diese Bewegung. Ich war dann auf einmal erstaunt und verwundert im Positiven, fröhlich darüber zu sagen, wow, ich habe gerade Gottes Anwesenheit erlebt und ich habe erfahren, dass er versorgt. Und ich glaube, das ist genau diese Reaktion, die wir auf Wunder haben sollen. Dass die Wunder nicht für sich stehen bleiben, sondern dass wir Gott erleben in den verschiedensten Facetten. Wenn er mich versorgt, wenn er da ist, immer zu sagen, wow, Gott ist hier. Wenn wir hier Berichte haben, Gott ist hier. Und nicht, manchmal kennt man auch dieses Thema, dass man vielleicht ein bisschen neidvoll draufschaut. Warum hat der das Wunder erlebt und ich nicht? Ich bräuchte auch eins. Ja. Nein, zu sagen auch, wenn andere ein Wunder erleben, wow, bei ihm war Gott. Das heißt auch, wenn er in unserer Gemeinde ist, dann ist Gott hier. Und Gott handelt in dieser Welt, in dieser Geschichte. Bei mir vielleicht noch nicht mit einem Wunder. Vielleicht später, vielleicht nie. Aber das Endziel ist nie das Wunder selber, sondern, wie ich schon gesagt habe, der Christus, der Retter, der uns herausnimmt aus diesem ganzen Befangenheit, dass wir selber vielleicht sagen, ich brauche es jetzt, das Wunder. Gib's mir, nicht den anderen. Nein, wir brauchen Christus. Und lass uns das doch ernst machen, dass wir sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich wirklich in meinem Leben viel, viel mehr als alles, was an Wunder geschehen kann. Und lass uns das jetzt auch ein Musikstück werden wir jetzt hören, ein paar Sätze, ein paar Takte und vielleicht nochmal auch in so ein persönliches Gebet übergehen. Zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Du siehst die Punkte, die ich in meinem Leben aufzählen kann, wo ich eigentlich gerne dein Eingreifen bräuchte. Wo ein Wunder so schön wäre. Aber was ist, wenn es nicht passiert? Jesus, füll du mich aus. Füll dieses Vakuum, diese Lücken. Ich bete noch. Jesus, wir glauben an dich. Du tust Wunder und wir können Anteil nehmen, wie du in diese Welt eingreifst. Immer wieder im Kleinen, im Großen und gleichzeitig sehen wir uns danach, dass du viel mehr eingreifen könntest vielleicht nach unseren Vorstellungen. Aber ich will dir vertrauen, dass du es richtig machst, dass du der Herr bist über diese Welt, über die Notlagen in dieser Welt und über mich. Über unser Leben. Ich möchte dir vertrauen, dass ich nur dich brauche und nicht mehr. Und ich möchte dich bitten, dass wir, wenn ich in Momenten bin, wo ein Wunder erbeten werden kann, dass wir es tun, dass wir den Auftrag sehen, auch in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, überall, wo wir sind, auch um Wunder zu beten, weil du uns den Auftrag gegeben hast und du auch das Gelingen schenken kannst. Und so danke ich dir, dass wir mit dir rechnen können und das tun. Amen.